kennen wir Gespräche, bei denen man über eine bestimmte Person spricht, ohne sie beim Namen zu nennen. Und wir kommen dazu, wissen nicht, um wen es geht, aber irgendwann fällt der Groschen und wir merken, die Rede ist von Opa, Oma oder irgendjemanden, um den es da halt in diesem Gespräch geht. Manchmal werden auch Bücher und Berichte so geschrieben, dass man nicht sofort drauf kommt, um wen es geht. Entweder um es spannend zu machen oder aber auch, weil eigentlich jeder wissen sollte, um wen es dabei geht. Weil diese Eigenschaft so in Verbindung gebracht wird mit der Person, als würde man ihren Namen direkt schon erwähnen. Ich möchte mit uns einen Text lesen, bei dem es uns ähnlich gehen kann. Möchte aber jede Spannung so vorwegnehmen und von vornherein verraten, dass es dabei um Jesus Christus geht. Der Text ist aus Titus Kapitel 2. Ich möchte die Verse 11 bis 14 lesen. Titus 2, die Verse 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Jesus Christus, die Gnade Gottes in Person. So habe ich für mich diesen Predigttext überschrieben oder die Predigt. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. So fing der Text an. Und sicherlich, wenn wir einen Text lesen oder hören, so wie jetzt, und er fängt an mit diesem Wörtchen denn, dann deutet das ja an, dass wir hier ähnlich wie beim Beispiel mit dem bereits laufenden Gespräch so mittendrin dazustoßen und eigentlich erfahren müssten, was vorher alles schon gesagt und geredet worden ist, damit wir so richtig im Bilde sind. Das, was wir hier gelesen haben, ist die Begründung für das, was vorher gesagt oder geschrieben wurde, weil es heißt ja denn und dann kommt die Begründung. Darauf werden wir nicht im Einzelnen eingehen, aber ganz kurz und knapp zusammengefasst, Paulus fordert in den vorangehenden Versen den jungen Mitarbeiter Titus, so ist ja der Brief auch benannt, der fordert den Titus auf, die Gläubigen zu einem heiligen Leben aufzufordern und macht ihm Mut, er soll sie ihren Lebensumständen entsprechend ermutigen, so zu leben, dass das Wort Gottes nicht lächerlich gemacht wird, sondern dass es in Ehren gehalten wird und dass das Leben des Einzelnen bestätigt und erklärt, das, was Gottes Wort ist und sagt, das ist zu ehren und zu achten, die Menschen leben das. Und er spricht unterschiedlich Altersgruppen an und macht da sehr konkrete Anwendungen oder Anweisungen für den jeweiligen Lebensumstand. Und wenn man jetzt fragen sollte, wieso ist es denn so wichtig, so zu leben und sich so dementsprechend zu verhalten? Dann lautet die Antwort des Paulus, weil die Gnade Gottes erschienen ist, heilbringend für alle Menschen. Das ist die Begründung dafür, heilig zu leben, weil die Gnade Gottes heilbringend für alle Menschen erschienen ist. Weil es im Leben des Einzelnen um keinen geringeren als um Jesus Christus geht, deswegen ist es so wichtig, diese Dinge ernst zu nehmen und sein Leben entsprechend würdig des Evangeliums zu führen, so nennt die Bibel das auch. Daher möchte ich so über dieses Thema sprechen, Jesus Christus, die Gnade Gottes in Person. Und wer ein gutes Gedächtnis hat oder in Punkten denkt oder sich was aufschreiben möchte, es wird um drei so Unterüberschriften gehen. Die erste soll heißen, Jesus ist Gott, erkenne ihn. Und im zweiten, Jesus ist gut, vertraue ihm. Und als drittes, Jesus ist Herr, gehorche ihm. Und nun zum Ersten. Jesus ist Gott, erkenne ihn. Wer ist Jesus? Eine wichtige Frage. Ist er nur ein besonderer Mensch mit besonderen Fähigkeiten, genügend Selbstdisziplin und Askese, Selbstenthaltung? Ist er ein Prophet, ein ganz besonderer, oder ist er doch Gott? Wir feiern ja Weihnachten, ist jetzt nicht schon ein bisschen her, aber bis zum nächsten Weihnachten noch weiterhin. Wir feiern Weihnachten und wir sagen, das ist die Geburt Jesu. Ja, als Mensch war das ja auch sein Anfang. Für uns Menschen wurde er ab dem Zeitpunkt ja sichtbar, und so dass Menschen mit ihm den Alltag verbracht haben. Er ist in einer Familie groß geworden. Er ist mit den Jüngern einige Jahre umhergezogen, hat den Alltag mit ihnen geteilt. Aber er hat nicht erst seit Weihnachten angefangen zu existieren. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Wahrheit, die wir kennen und festhalten müssen. In unserem Text heißt es ja auch nicht, die Gnade Gottes ist geboren, sondern es heißt, die Gnade Gottes ist erschienen. Und erscheinen, wenn man so über dieses Wort nachdenkt, das heißt, dass etwas, was vorher schon da war, auf einmal sichtbar wird. Es fängt nicht erst an zu existieren in dem Moment, wo man es wahrnimmt. Es war schon vorher da, aber auf einmal wird es sichtbar. Wir kennen dieses Prinzip ja aus dem Alltag. Also wenn ich in mein Zimmer komme und es ist finster, es ist dunkel, ich schleiche mich dahin, betätige den Lichtschalter und sehe mein unaufgeräumtes Bett, die Couch und was da alles so rumliegt. Und ich bin in dem Moment gar nicht überrascht und sage, wo kommen denn all diese Dinge her? Sondern ich weiß, dass sie schon vorher da standen. Aber in dem Moment, wo ich das Licht einschalte, da bekomme ich sie zu sehen, für meine Augen sichtbar. Ich möchte einen Vers mit hier hinzuziehen, und das ist Johannes 1, Vers 14. Und dieser Vers beschreibt im Prinzip diesen Moment, wenn wir mal diesen Vergleich so im Hinterkopf behalten. Er beschreibt diesen Moment, wo das Licht angeknipst wird und wir zu sehen bekommen, was da ist. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, so wie es hier so schön heißt, ist auch ein Name von Jesus. Auch wo man weiß, da geht es in diesem Fall um Jesus Christus. Und das wird uns so beschrieben im Kontext, dass das Wort bei Gott war und schon von Anfang an da war und Gott selbst war. Also es wird klar, dass Gott damit gemeint ist. Aber erst in der Menschwerdung von Jesus Christus erkennen wir Menschen etwas von dieser Herrlichkeit, von diesem Wort, von dem ewigen Wort. In dem Moment, wo dieses Wort Fleisch wurde. Es wurde nicht geboren in dem Moment, wo es Fleisch wurde. Es war schon ewig vorher da. Im selben Kapitel im Johannesevangelium lesen wir in den Versen 17 und 18, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Also hier beantwortet sich die Frage, die ich eingangs gestellt habe, wer ist Jesus? Diese Frage haben sich die Menschen damals wie heute gestellt. Und Johannes beantwortet hier und sagt, keiner hat Gott je gesehen, aber der Sohn Gottes, der mit ihm lebt, der eins mit ihm ist, der hat ihn uns kundgemacht. Und zwar durch sein Menschwerden. Und die Apostel und beschreiben das später. Sie sagen, wir haben gesehen, wir haben angefasst, das, was vom Wort des Lebens uns geschrieben ist. Wir waren dabei, wir haben ihn leibhaftig erlebt. Wer ist Jesus? Wie gesagt, damals wie heute eine wichtige Frage. Und die Pharisäer hatten damals die Gelegenheit, die haben sie auch genutzt, sicherlich in einer gewissen Konfrontation, also es war jetzt kein schönes Gespräch am grünen Tisch oder wie hier so friedlich, sondern da ging es heiß her. Aber sie haben diese Frage direkt an Jesus gestellt und haben gesagt, wer bist du? Weil sie schon gemerkt haben, da kommt mehr von ihm. Jesus behauptet, jemand zu sein. Und so fragen sie ihn, wer bist du, dass du so etwas sagen kannst? Und ich bitte alle, die eine Bibel haben, mit mir aufzuschlagen, Johannes Kapitel 8. Das ist auch wieder so ein kurzer Auszug aus einem längeren Gespräch. Ich möchte ab Vers 51 lesen. Johannes Kapitel 8, ab Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Die Juden sprachen nun zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagte, ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Also das sind ganz gewaltige Worte. Das ist auch ein ganz markanter Moment. Jesus sagt hier, wer er ist. Und das gipfelt in diesem, dass er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Wir haben vorhin ein Lied vom Chor gehört, meine ich zumindest, oder vielleicht haben wir es auch zusammen gesungen. Auf jeden Fall ist mir das so nochmal aufgeleuchtet. Da ging es um Jahwe. Der große Ich Bin, der ich bin, so stellt Gott sich Mose vor. Sagt, ich bin, der ich bin, oder ich bin, der ich sein werde. Der aus sich selbst heraus existierende Gott, der keinen nötig hat. Wer ist Jesus? Ist Jesus Gott? Er sagt es auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Es ist nicht zu überhören. Es ist auch nicht zu toppen an Eindeutigkeit. Er sagt, ich bin es, Yahweh. Kein Wunder, dass die Leute ihn umbringen wollten. Und das war ja auch der offizielle Kreuzigungsgrund, Gotteslästerung. Das war es ja. Er hat behauptet, Sohn Gottes zu sein. Jesus ist Gott. So stellt er sich uns vor. Erkenne ihn. Erkenne ihn als niemand Geringeres als Gott in Person. Jesus Christus, die Gnade Gottes in Person. Und nun zum zweiten Punkt. Jesus ist gut. Vertraue ihm. Wir haben eben gehört, Jesus ist Gott, erkenne ihn. Und jetzt, Jesus ist gut. Vertraue ihm. Zum einen, vertraue ihm, weil er dich rettet. Jesus, die Gnade Gottes, wird weiter so beschrieben. Und zwar heilbringend allen Menschen. Die Gnade Gottes heilbringend allen Menschen. Was heißt das? Bedeutet es, dass vielleicht doch alle gerettet werden, was vielleicht manch einer, der über diese Erde geht, hofft, dass am Ende doch alles gut wird. Manche Menschen glauben das auch und predigen die Allversöhnung und sagen, wenn es so heißt, wie wir eingangs auch von Peter vorgelesen bekommen haben, Gott möchte, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn Gott das möchte, wenn Gott das will, dann wird er das doch wohl umsetzen, oder nicht? Reicht der Sühnetod von Jesus aus, um alle Schuld der Menschen zu vergeben? Ja, oder? Es reicht doch aus. Auf jeden Fall. Aber wenn es hier heißt, heilbringend allen Menschen, dann können wir schon auch sehr deutlich hinhören und sagen, ja, er hat allen Menschen das Heil gebracht. Aber werden deswegen alle gerettet? Und hier müssen wir ein sehr deutliches Nein formulieren, weil Menschen das Heil, das ihnen durch Jesus Christus gebracht wird, heilbringend, auch ablehnen können. So nach dem Motto Annahme verweigert. Wenn wir nach Hause ein Paket bekommen mit einem verdächtigen Inhalt oder aus welchen Gründen auch immer, wir können die Annahme verweigern. Return to sender, sagt man bei uns öfter auf Arbeit, wenn uns irgendwas nicht passt, was von irgendwo extern gekommen ist. Heißt so viel wie zurück zum Absender. Wollen wir nicht anfassen, nichts mit zu tun haben. Riecht nach Arbeit und Problem. Also einiges müssen wir schon annehmen, wir können nicht alles zurückschicken. Jesus, die Herrlichkeit Gottes, ist Gnade, so wie wir gelesen haben, die heilbringende Gnade Gottes, aber er ist auch Wahrheit. Er ist Gnade und Wahrheit, so haben wir aus dem Johannesevangelium eben entnommen. Und er selbst sagt im Gespräch mit den Juden Folgendes, und jetzt schauen wir wieder in das Kapitel 8 vom Johannesevangelium hinein, die Verse 23 und 24, zu der Frage, werden denn jetzt alle gerettet oder nicht? Johannes 8, 23. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist. Ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Das sind die Worte von Jesus Christus, der Gnade Gottes in Person. Das ist die entscheidende Frage, die sich hier stellt, um sagen zu können, ja, ich habe Anteil an dem Heil Gottes oder habe es nicht. Die entscheidende Frage ist, glaubst du, dass Jesus Christus Gott ist? Vertraust du ihm? Damit steht und fällt dein Heil. Jesus ist gut, vertraue ihm. Er sagt, tust du es nicht, bleibst du in deinen Sünden und wirst in deinen Sünden sterben. Oder auch aufgrund deiner Sünde, so verstehen wir das Wort Gottes. Vertraue ihm, weil er dich rettet. Oder anders formuliert, er rettet dich, wenn du ihm glaubst. Ihr werdet in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin. So deutlich hat Jesus das formuliert. Jesus ist gut. Vertraue ihm. Ein zweiter Grund, worin sich zeigt, dass Jesus gut ist und warum es wichtig ist, ihm zu vertrauen, ist, vertraue ihm, weil er dich erzieht. Es heißt ja hier, wenn wir zurückgehen zu unserem ursprünglichen Text aus Titus Kapitel 2, dann heißt es ja über die Gnade Gottes, die heilbringend allen Menschen erschienen ist, heißt es hier, und unterweist uns. Also diese Gnade hat eine Aufgabe, uns zu unterweisen. Eine andere Übersetzung sagt, erzieht uns oder anders an anderen Übersetzungen heißt es, nimmt uns in Zucht. Und alles zielt ja in dieselbe Richtung oder sind so verschiedene Facetten. Und ich denke, mit Erziehung können wir gut etwas anfangen. Beim Thema Erziehung oder auch Züchtigung und Unterweisung, da schaltet der eine oder andere sicherlich schon mal in gewisser Weise zum Selbstschutz auf stur. Also ich muss jetzt nicht eine bestimmte Altersgruppe anschauen, aber Erziehung gefällt uns nicht immer. Klammer auf, mag vielleicht auch an unserer mangelhaften Fähigkeit als Erzieher liegen, Klammer zu. Aber wenn wir sehen, wer uns erzieht und wozu uns derjenige erzieht, dann können wir vertrauensvoll alle Vorbehalte fallen lassen. Und wirklich sagen, darauf kann man sich einlassen. Das ist nicht irgendjemand, das ist nicht ein ungerechter Vater oder eine launische Mutter, der ich irgendwie ausgeliefert bin in dem Moment und dann nennen sie das noch Erziehung. Nein, sondern es ist die Gnade und Wahrheit in Person. Es ist Jesus Christus, Gott selbst. Jesus liegt viel an unserer Erziehung. Er möchte seine Nachfolger erziehen. Und die Frage stellt sich, wie erzieht Jesus uns? Oder wie erleben wir, dass diese heilbringende Gnade Gottes uns in Zucht nimmt? Zum einen denke ich, durch sein Reden. Wir haben jedes Jahr, wenn wir miteinander hier die Gebetswoche haben, scheint mir so, dass dieser, also es gibt einen Vers, der fehlt niemals, wenn wir für das Wort Gottes danken. Und die Zahlenkombination, die kennen wir gut, 3, Vers 16, aber dieses Mal aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Die Schlachterübersetzung sagt, formuliert das zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift ist dafür gegeben. Und wir lesen oder hören, so wie jetzt, das Wort Gottes oder vielleicht auch beim Haushalt machen oder beim Autofahren. Es gibt ja wunderbare Gelegenheiten. Ich habe gestern beim Holzspalten Hörbibel gehört. Und sicherlich ist das nicht so intensiv, als wenn man hineinschaut, aber man nimmt doch einiges auf. Und wenn wir dann auf einmal uns zu sehen bekommen, wie wir sind, oder unsere Schuld wird dabei aufgedeckt, die Gesinnung des Herzens, das tiefe Verborgene, was für uns selbst gar nicht so ersichtlich war, wird auf einmal angesprochen und irgendwie aufgedeckt. Jesus unterweist und erzieht uns. Das ist das. Das ist das, was da passiert. Jesus ist gut. Er züchtigt uns auch praktisch. Nicht nur mit Worten. Vielleicht können Eltern hier sich gut hineinversetzen. Kinder bestimmt auch. Man redet, spricht, weist hin, ermutigt, lobt und versucht das irgendwie zu erziehen. Nicht immer sind wir damit erfolgreich. Wir sind schwache, vergessliche Menschen. Und wir lesen im Hebräerbrief, Kapitel 12, ab Vers 4, dass Gott auch andere Erziehungsmethoden oder ergänzende Erziehungsmethoden anwendet, weil er uns liebt und weil er uns verändern möchte. Es ist ein bisschen längerer Text, ich werde auch nicht sehr viel dazu sagen, aber ich möchte ihn trotzdem ganz lesen. Hebräer Kapitel 12, ab Vers 4 bis 11. Hebräer 12, ab Vers 4. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns, also die Väter, denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Auch wenn uns das in dem Moment nicht schmeckt, wenn wir gezüchtigt werden, am Ende gibt es eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Es bewirkt Heiligung, es bewirkt Freude. Wenn Gott uns züchtigen muss, dann ist es immer noch seine Gnade und seine Liebe. Damit wir nicht samt der Welt verloren gehen, so formuliert es die Bibel an anderer Stelle. Er will dein Bestes. Er will, dass du gerettet und geheiligt wirst, dass du deinen tiefen Frieden mit Gott hast. Und wenn Gott uns züchtigen muss, dann mag uns das schmerzen, aber letztendlich sei froh, dass er es macht. Dass er dich nicht laufen lässt. Haben wir diesen kleinen Zusatz hier, diese Erklärung gehört, wenn er dich nicht schlägt, das heißt im Klartext, wenn er dich nicht züchtigt, steht hier, dann heißt es im Klartext, dann bist du nicht sein Sohn. Möchte hier ein Beispiel einfügen. Es ist jetzt nicht abgesprochen meiner Verwandtschaft, aber ich weiß, mein Onkel, wenn er mal eine Gardinenpredigt meinem Bruder gehalten hat, dann hat er am Ende gesagt, weißt du was, wenn du mir egal wärst, dann würde ich dir nichts sagen. Aber ich sage es dir deswegen, weil du mir wichtig bist. Ja, das ist so. Das mag uns nicht schmecken, wenn Gott uns zurechtweist. Wenn er uns auch mal unser Lieblingsspielzeug vielleicht wegnimmt. Aber es ist der liebende Vater. Und wenn jemand perfekt liebt, dann ist er das. Bei Menschen können wir uns vielleicht nicht ganz so sicher sein, war das jetzt wirklich uneigennützig oder nicht. Aber bei Gott können wir es auf jeden Fall sein. Jesus ist gut. Vertraue ihm. Vertraue ihm, weil er dich rettet, wenn du ihm glaubst. Vertraue ihm, weil er dich erzieht. Er möchte dich verändern. Jesus Christus, die Gnade Gottes in Person. Wir haben über das Erste gesprochen. Jesus ist Gott. Erkenne ihn. Und das Zweite, Jesus ist gut. Vertraue ihm. Und jetzt möchte ich zum Dritten und Letzten kommen. Jesus ist Herr. Gehorche ihm. Erziehung hat ja Gehorsam oder Verhaltensänderung zum Ziel. Und in unserem Text, im Titusbrief, wird das ja so beschrieben. Und ich lese uns den Vers 12. Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Jesus möchte, dass wir ihm gehorchen. Und die Frage ist, wie äußert sich dieser Gehorsam? Und jetzt wird es hier in unserem Text auch sehr praktisch. Im Text, und jetzt möchte ich die alle Grundschüler mal bitten, mir zu helfen, im Text stehen drei Verben. Kinder, die ihr zur Schule geht, was sagen die Lehrer manchmal zu den Verben noch für ein Wort? Was sind Verben für Wörter? Ah, jetzt habe ich mich selbst verraten. Ein Tu-Wort, ne? Ich wollte sagen, es gibt Wie-Wörter, aber dann gibt es noch die Tu-Wörter. Ihr hättet es gewusst, ich bin mir ziemlich sicher. Weil ihr so lacht, deswegen verratet ihr mir das. Die drei Tu-Wörter, die wir hier gelesen haben, sind verleugnen, leben und erwarten. Darauf zieht die Erziehung von Jesus ab. Darauf zielt sie ab. Es heißt hier, wir sollen die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, sich davon lossagen. Als Petrus Jesus verleugnet hat, dann hat er nichts anderes getan, als sich von ihm loszusagen. Weil die Frage war, kennst du ihn? Warst du nicht auch mit ihm? Nein, kenne ich nicht. Verleugnet, abgesagt. Hier ist es in einem positiven Sinn gebraucht, wir sollen die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden sollen wir verleugnen. Wir mögen uns fragen, was sind weltliche Begierden? Und wir könnten jetzt eine lange Studie machen und wir könnten einiges zusammentragen. Aber um ein paar Worte nur zu nennen, der Hochmut des Lebens, Fleischeslust, Augenlust, das erklärt uns Johannes in seinem Brief. Das sind einige der weltlichen Begierden. Der Hochmut des Lebens, das Seinwollen, das Habenwollen. Wir leben in der Zeit, in der die Selbstbestimmung groß geschrieben ist. Bloß nicht fremdbestimmt leben, bloß nicht fremdgesteuert sein. Du entscheidest, dir muss es gut gehen. Nimm dir, was dich glücklich macht. Du musst aufpassen, dass du nicht zu kurz kommst. Ich glaube, diese Sätze hören wir überall. Und die werden manchmal genutzt, damit wir kaufen, kaufen und kaufen. Ich möchte hier auch uns eine Aufgabe mitgeben für zu Hause, dass wir das zweite Kapitel im Titusbrief mal genauer lesen. Weil die einzelnen Personengruppen werden sehr ähnlich mit diesen Dingen angesprochen, beziehungsweise das Gegenteil von den fleischlichen Begierden. Dazu werden sie aufgefordert. Ja, es kann sein, dass wir, weil wir in dieser Zeit leben, dass junge Mütter, junge Frauen unter uns in dieser Versuchung stehen, einfach das, was sie immer hören, auch zu machen. Und zu sagen, ja, es ist wichtig. Ich muss wirklich Karriere machen. Ich muss an meine Rente denken. Ich muss vorsorgen. Ich muss nicht nur Mann und Kinder, ich muss auch mal an mich denken. Paulus bzw. Titus hat euch was zu sagen. Kapitel 2, schaut hinein. Vielleicht die so auf die 60 zugehen und man fängt an, über Rente zu reden nach vorne zu schauen. Und man sagt sich vielleicht, möchte genießen, möchte nachholen, was ich verpasst habe. Will doch mal an mich denken. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Manchmal träumen wir so. Ich sagte letztens auch, ich habe solche Gedanken, dass wir irgendwann, wenn wir alt sind, uns mal ein Wohnmobil kaufen und durch die Gegend fahren. Aber ich vermute mal, dass es nie so weit kommen wird. Weil es bestimmt auch ein bisschen aus dieser Ecke kommt. Man will sich für irgendetwas entlohnen, worauf man heute vielleicht verzichtet. Lass uns Titus 2 lesen, damit wir wissen, was wir verleugnen sollen, wovon wir uns lossagen sollen. Es heißt hier Gottlosigkeit, ja, gottlos. Das heißt, das deutsche Wort gibt das so schön her. Ohne Gott, gottlos. Die Bibel sagt, verleugne das. Sage dem ab. Lass das bleiben. Ihr jungen Männer, es mag sein, dass ihr euch sagt, das Leben ist so interessant. Es wird einem so viel angeboten. Ist das Leben als Christ nicht irgendwie stupide, langweilig? Es gibt so viel zu erleben. Da glänzen und blinken so viele schöne Lichter in dieser Welt. Und auch da heißt es, lass dich nicht blenden. Verleugne das. Und als nächstes, und da wird es dann wieder praktisch, gerade an die jungen Männer ist dieses Wort auch gerichtet im Text davor, jetzt verrate ich es ein bisschen. Das heißt, wir sollen besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben. Und das ist das zweite Tu-Wort, nicht nur verleugnen, sondern leben. Leben in dem jetzigen Zeitlauf. Zur Besinnung kommen, besonnen hat ja dieses Wort, steckt ja drin, zur Besinnung kommen, sich nicht blenden lassen. Jesus ist der Herr, gehorche ihm. Auch als junger Mensch, als Teenager, der du in das Leben hineinstartest, der du vielleicht diese Fragen hast und sagst, will ich das wirklich? Werde ich nicht was verpassen, wenn ich so mit Jesus lebe? Besonnen hört sich so langweilig an. Aber das ist die Aufforderung. Lebe besonnen, gerecht und gottesfürchtig. Heißt im Klartext, denke nach und fürchte dich davor, Jesus und den Heiligen Gott zum Zorn zu reizen und Dinge zu tun, die, von denen er sagt, dass er ein Gräuel darüber hat oder dass es Sünde ist und die er strafen muss. Lebe so, dass das Wort Gottes nicht in Verruf gerät. Und wie gesagt, die Hausaufgabe möchte ich nochmal wiederholen. Also wenn ich jetzt eine Tafel hätte, würde ich sie dran schreiben und wenn ich Lehrer wäre, Titus 2, bitte einmal durcharbeiten. Besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben. Gottesfurcht wird manch einen von uns, wird jeden von uns bewahren, um nicht in die Sünde zu tappen. Warum heißt es über Josef, dass Gott mit ihm war? Warum gelang ihm alles? Das war ein Teenager, das war ein 17-Jähriger. Ich habe mal drüber nachgedacht. Wir haben ja als Jugendliche oder Teenies, jetzt spreche ich euch mal direkt an, ich beneide euch kein Stück, dass ihr so groß werdet, dass ihr das Internet jederzeit griffbereit in der Hosentasche habt. Ihr müsst euch nur zweimal verirren vielleicht sogar und daneben klicken. Und ihr seid ausgesetzt einer massiven Versuchung und Begierde. Und es fällt dir vielleicht schwer, das wegzulegen oder wegzuklicken oder nicht dran zu gehen oder dich jemandem mitzuteilen und das offen zu legen. Josef war 17, der hatte nicht nur ein Smartphone, wo hier und da mal eine Versuchung aufpoppt. Da stand eine hübsche Frau. Jeden Tag hat sie sich aufreizend angezogen und gesagt, komm, komm. Und irgendwann war es so weit, dass sie sogar ihn angefasst hat und festhalten wollte. Der lässt alles stehen und liegen, der nimmt die Beine in die Hand und läuft. Warum? Weil er gottesfürchtig ist. Gottesfurcht wird dich bewahren vor der Begierde und vor Gottlosigkeit. Fürchte den Herrn, damit du besonnen, gerecht und gottesfürchtig lebst. Das dritte, verleugne, lebe hatten wir. Das dritte Tu-Wort ist erwarte. Und damit will ich auch landen. Es heißt hier, wir sollen die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Die Gnade Gottes ist bereits ja in der Menschwerdung von Jesus Christus erschienen. Aber hier steht noch eine Steigerung bei diesem Thema aus. Merken wir, wir sollen auf die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes warten, obwohl sie schon in der Menschwerdung von Jesus zum Teil geschehen ist. Erwarten wir alles hier und jetzt zu bekommen und zu haben, liebe Kinder Gottes? Auch als Christen stehen wir in der Gefahr, so zu leben. Paulus sagt meiner Meinung nach etwas ironisch an eine Gruppe seiner Briefempfänger: Ihr seid schon satt, ihr seid schon vollendet. Ja, wir sind als Kinder Gottes erlöst, wir sind geliebt, gesegnet, mit allen Gütern des Himmels beschenkt. Aber heute noch weinen wir um liebe Menschen. Heute noch leiden wir Schmerzen. Wenn wir hier mittwochs zur Gebetsstunde sind, wie viele unserer Anliegen haben mit unseren körperlichen Leiden zu tun? Seien wir ehrlich. Kürzlich hat jemand sein Auge verloren bei uns aus der Gemeinde. Jemand anders, das Bein wurde amputiert. Das ist doch Leiden. Ja, die gesamte Schöpfung liegt in Wehen, sagt die Bibel, und erwartet ihre Erlösung. Wann und wo erwartest du Glück und Erfüllung? Muss es alles hier und jetzt per Knopfdruck so schnell imbisstechnisch sein? Jesus, dein Herr, sagt dir: Erwarte die glückselige Hoffnung. Erwarte die Erscheinung unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Jesus ist Herr. Gehorche ihm. Dass Jesus Herr ist, wird einmal mehr deutlich, wenn wir den letzten Vers lesen. Es heißt, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Er hat uns von der Gesetzlosigkeit losgekauft. Er hat uns gereinigt als Kinder Gottes. Wir sind sein Eigentum. Unsere Bestimmung als Volk Gottes ist, eifrig gute Werke zu tun. Und jetzt schließt sich so gewisserweise der Kreis, dieses Gespräch, wo wir mittendrin dazugestoßen sind. Jesus Christus, die Gnade Gottes, führt uns letztendlich zum Eifer, zum Fleißigsein, wenn es darum geht, gute Werke zu tun. Nein, Gnade ist nicht Füße hoch und chillen. Da haben wir etwas falsch verstanden. Da müssen wir weiterlesen. Aber hier kommt das so zusammen. Er sagt, wir sind sein Eigentum. Lass uns fleißig werden und fleißig dabei sein, gute Werke zu tun. Jesus Christus, die Gnade Gottes in Person, ist uns erschienen. Jesus ist Gott. Erkenne ihn. Und wenn du hier bist und mit ihm nicht versöhnt bist, beug deine Knie vor ihm, damit du lebst, damit du nicht in deinen Sünden stirbst. Jesus ist gut. Vertraue ihm. Vertraue ihm, weil er dich rettet. Er kann dich retten. Glaube ihm, vertraue ihm, weil er dich erzieht. Er lässt dich nicht so, wie du bist. Ja, du bist heute falsch abgebogen. Ja, vielleicht wirst du morgen noch in eine Sünde tappen, vor der dir jetzt schon graut. Aber er lässt dich nicht da, er erzieht dich. Und wenn es sein muss, auch mit Strafe und Züchtigung, damit du nicht samt der Welt verloren gehst. Du kannst ihm vertrauen, er ist gut. Und das Letzte, Jesus ist Herr, gehorche ihm. Die drei Tu-Wörter, verleugne die Begierden, die fleischlichen Begierden und die Gottlosigkeit. Lebe in dieser Gottesfurcht. Erwarte Jesus Christus, die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes. Er wird dich segnen. Amen. Ich möchte uns die Gelegenheit geben, dass wir miteinander beten. Lass uns dazu aufstehen. Jesus, wir wollen dir danken, dass du Gott bist, dass du gut bist und dass du Herr bist über alles, was irgendwie einen Namen hat. Und wir dürfen als Menschen dir vertrauen, wir dürfen das erkennen, unsere Knie vor dir beugen und dir wohlgefällig leben. Danke, dass du uns dabei unterstützt. Du bist so ein guter, verständnisvoller Erzieher. Du bist der hohe Priester, der mit uns mitfühlen und mitleiden kann. Du kannst uns verstehen, wenn wir nicht das tun, was wir eigentlich wollen. Und wenn wir so unvollkommen auch immer wieder in unserem Fleisch auch leben und nicht zu der Entfaltung kommen, wie wir es gerne würden, Danke, dass du uns nicht dabei belässt, sondern wenn es sein muss, züchtigst du uns und bringst uns wieder zurecht. Wir möchten dir auch von Herzen danken für dieses Zeugnis, für den Bericht, dass es dem Eduard Klassen so viel besser geht. Herr, danke, dass du dich seiner und seiner Familie erbarmt hast und dass du allen Beteiligten, die auch so nah dran waren, immer wieder gezeigt hast, dass du gut bist. Sie haben bestimmt oft Angst gehabt, sich zu freuen. Vielleicht haben sie es jetzt noch. Tröste sie, stärke sie. Wir wissen, dass wir hier nicht die Vollkommenheit erleben werden. Ja, wir wollen mit der gesamten Schöpfung dieses Sehnen auch erleben und dich bitten, komm bald, Herr Jesus. Aber gleichzeitig wollen wir dich preisen, wenn du uns wieder aufrichtest, wenn du uns die Gelegenheiten schenkst, dich zu ehren und Zeit zu haben, gute Werke zu tun, damit dein Name in Ehren gehalten wird und dass dein Wort hochgeachtet wird. Das ist auch unser Anliegen. Sei du uns gnädig dabei, Herr. Amen.